Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße Sie zu einer neuen Folge des Wernigerode Podcast und hoffe, Sie sind guter Dinge und sind gut drauf. Wir befinden uns ja im, ja, jetzt kann man schon sagen, goldenen Herbst, wenn man in Wernigerode den Stadtwald betrachtet oder im Lustgarten unterwegs ist oder zum Schloss hochwandert, dann kann man erkennen, dass wir im Herbst sind und da gibt es doch ganz schöne Bilder, die sich da in unserer Stadt ergeben. Ich freue mich wie immer auf das Gespräch im Wernigerode-Podcast und habe hier keinen Unbekannten sitzen, nämlich Ralf Matern, insbesondere in den letzten Wochen auch ein wenig überregional noch einmal in die Medien gekommen durch seinen Erhalt des Kulturpreises der Stadt Wernigerode. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Bin ja auch Vorsitzender der Jury des Kulturpreises und habe dann diesen Vorschlag gemacht. Der ist dann auch von der Jury einstimmig befürwortet worden und dann gab es vor einigen Wochen die Verleihung des Kulturpreises. Da kommen wir gleich nochmal zu, denn es hat natürlich seinen Sinn und Grund, dass er diesen Kulturpreis bekommen hat durch sein unterschiedliches Wirken hier in Wernigerode und darüber reden wir gleich. Ralf, wir duzen uns, wir kennen uns schon viele Jahre, das sollten wir auch jetzt nicht anders tun. Ich freue mich, dass du hier dabei bist. Ist das das erste Mal, dass du einen Podcast machst und hörst du sonst Podcast?
Also ich freue mich auch hier zu sein. Es ist das erste Mal, dass ich selber Teil eines Podcastes bin. Habe ich wenig Zeit, solche Formate zu hören. Wenn ich mal auf dem Ergometer sitze, dann höre ich mir gerne mal Kalk und Welk an. Das ist ja auch so meine Generation. Wir sind ja die Boomer-Generation und da ist dann so manches aus der Vergangenheit, was die beiden auch aufwärmen, was mir dann auch ganz bekannt vorkommt.
Mhm. Okay, warum hast du keine Zeit?
Ja, weil ich einige Projekte habe. Ne? Also zum einen arbeite ich ja wie jeder andere normale Mensch auch. Und obendrein ist es eben so, dass ich auch noch seit über 20 Jahren geschichtlich recherchiere hier in Wernigerode und da entsprechend publiziere. Und es sind ja auch schon einige Bücher erschienen zur Kinogeschichte zum Beispiel oder auch zur Arbeiter- und Demokratiebewegung, auch zur Neuen Deutschen Welle und zur aktuellen Kamera. Das nimmt dann doch viel Zeit in Anspruch und irgendwann ist man dann abends dann auch nicht mehr aufnahmebereit und lässt sich nur noch berieseln von vielleicht einer halben Stunde im Fernsehen oder so.
Mhm. Verstehe ich und hast schon einiges angerissen, was du machst. Ich würde in deine Biografie einsteigen und ich sage das immer jedem Gesprächspartner, er unterbricht mich gerne, wenn ich was Falsches erzähle.
Ja, habe ich auch schon gehört.
Ja, dass ich was Falsches erzähle oder dass ich unterbrochen wurde?
Nein, dass du unterbrochen werden möchtest, wenn was Falsches erzählt wird.
Du bist 1964 geboren in Elbingerode.
Ja.
Und bist dann hier auch in Wernigerode zur Schule gegangen, POS Maxim Gorki und EOS Gerd Hauptmann. Und bist dann beruflich, hattest das im Wehrdienst abgeleistet, bist am Elmo beruflich unterwegs gewesen, warst Hausmeister an einem Kindergarten in Feckenstedt und hast dann ein Studium der Umweltschutztechnik, Verwaltungswissenschaft vollzogen und arbeitest und hast im öffentlichen Dienst gearbeitet. Oder arbeitest immer noch im öffentlichen Dienst?
Das ist immer noch so, ja.
Was genau machst du im öffentlichen Dienst?
Wie soll man das sagen? Ich mache dort Disziplinarrecht für die Polizei. Das heißt, wenn Polizisten vielleicht straffällig werden oder gegen ihre Dienstpflichten verstoßen, dann habe ich da was zu prüfen und entsprechende Verfügungen einzuleiten. Und mache ich seit auch schon 20 Jahre. Ja.
Mhm. Ich glaube, das ist, also jeder fragt sich jetzt so, das ist, oder überlegt bei dem, was du erzählst, das ist auch kein einfacher Job, glaube ich manchmal, ne?
Ja, die Polizei ist natürlich ein Abbild der Gesellschaft und dort gibt es genauso Verfehlungen wie auch im normalen zivilen Leben. Sicherlich ist es so, dass die Polizeibeamten da noch einem höheren Druck unterliegen, sich korrekt zu verhalten und ihre Arbeit ja auch in der Öffentlichkeit mehr im Mittelpunkt steht und beobachtet wird, als wenn jemand vielleicht Ingenieur ist oder Chemielaborant oder sowas halt.
Dann bist du habe ich ja schon erwähnt, Kulturpreisträger 24 der Stadt Wernigerode, insbesondere für deine Verdienste um die regionale Kultur- und Geschichtsforschung. Da wollen wir später noch drauf eingehen. Du hast aber auch neben deiner Geschichtsarbeit, wenn man so will, auch eine musikalische Karriere hinter dir, nämlich als Liedermacher in der DDR. Du bist Mitglied und Texter und Komponist der Band Flexibel, die 87 gegründet und dann, das kennen auch viele, die sich so ein bisschen damit beschäftigt haben, 89 auch verboten wurde. Und nach der Wende hast du eine andere Band ins Leben gerufen, heißt Aufbruch. Und die hat unterschiedliche Alben auch veröffentlicht. Und ich meine, auch auf den einschlägigen Streaming-Portalen findet man die auch. Also ich habe die schon gefunden und habe die auch schon gehört. Wer also dort Interesse hat, deine Kunst zu hören, der kann dort suchen danach. Und du bist natürlich Autor mehrerer Bücher. Du hast einige genannt, Geschichte der Arbeiter- und Demokratiebewegung in Wernigerode. Du hast dich mit der Sozialdemokratie in Wernigerode beschäftigt. Du hast dich mit der Kinogeschichte beschäftigt und vieles mehr. Und deswegen hast du für die Stadtgeschichte eine durchaus bemerkenswerte Bedeutung auch. Und aktuell leitest du auch historische Stadtrundgänge und hältst die Geschichte der Region auch ein Stück weit dadurch auch aktiv noch lebendig. Also ganz viel aufgearbeitet für die Stadt Wernigerode. Man kann immer mal wieder eigentlich jeden Monat von dir auch geschichtliche Abrisse in der Volksstimme lesen.
Das kann man nicht mehr.
Kann man nicht mehr, okay. Nein. Aber konnte man?
Konnte man bis Januar 2023.
Ah, okay.
Dann war die Redaktion nicht mehr so der Auffassung, dass ich zuarbeiten sollte. Und es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass der verantwortliche Redakteur und ich nicht die engsten Freunde sind. Und das hat sich dann so ergeben, dass man auf meine Mitarbeit nicht mal dankend verzichtete.
Das ist schade.
Aber
weil
das ist dann so. Ich habe dann Frau Trosin angefragt bei der NWZ und sie war sehr erfreut, dass ich mich da für ihre Zeitung mit engagieren möchte. Und seit der Zeit kann man dann einiges in der NWZ lesen.
Weil ich weiß, dass die Wernigeröder diese geschichtlichen Anekdoten von dir sehr schätzen. Das war
das
so.
Ist
er hat sehr, sehr häufig nachgefragt und sehr häufig gelesen. Das weiß ich bin ich ziemlich sicher.
Das ist in der Tat so. Also ich werde auch noch immer darauf angesprochen. Aber offensichtlich ist das noch nicht so durchgedrungen, dass ich deiner Volksstimme nicht mehr seit fast 2 Jahren nun.
Ach, echt? Aktiv 2 Jahre bin. Hätte ich es auch nicht gedacht jetzt.
Naja, seit Januar 2023. Aber trotzdem scheint das irgendwie so im Gedächtnis von etlichen Leuten noch präsent zu sein. Aber manchmal trügt das Gedächtnis und in dem Fall trügt es seit 2 Jahren.
Interessant. Okay, soweit vielleicht zur Vorgeschichte zu Ralf Matern. Ich würde zu den 5 Einstiegsfragen kommen und dann gehen wir in diese einzelnen Themen gerne genauer rein, weil das ist ja dann auch das Spannende aus deinem Wirken. Welches Buch liest du gerade?
Die Geschichte der VVN, das ist die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Die gab es in der DDR bis 1953, glaube ich, oder 52. Eine interessante Geschichte, weil ja eigentlich die DDR sich zum Thema gemacht hat, den Faschismus hitlerscher Prägung zu bekämpfen. Und die damals in den 12 Jahren NSDAP litten, sich dann zusammengefunden hatten als Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und letztlich aber diese Gruppierung der großen Politik der SED im Wege stand, weil gerade die Mitglieder der VVN doch sehr darauf erpicht waren, dass kein Schlussstrich gezogen wird. Und ein Schlussstrich wurde nicht bloß durch Adenauer gezogen, sondern auch hier durch Ulbricht. Auch in den frühen 50er Jahren sollten belastete NSDAP-Mitglieder und noch tiefer in das System verstrickte ehemalige Nazis nicht mehr verfolgt werden, jedenfalls nicht in dem Sinne verfolgt werden, dass sie ausgegrenzt werden. Und das stand sozusagen dann dem Ziel der VVN etwas im Wege und letztlich hat man dann die VVN verboten. Mhm. Man hat eine Nachfolgeorganisation geschaffen, die aber ja nicht diese Bedeutung hatte wie die VVN, weil die VVN war gesamtdeutsch ausgerichtet und das stand der SED dann schon im Wege dann in dem Zeitpunkt. Mhm.
Zweite Frage, hast du ein Lieblingsreiseziel?
Ah, ja, mehrere.
Mehrere.
Also einmal im Jahr geht's auf die Kanaren. gelegentlich fliegen wir auch in die USA. Ich habe da auch geheiratet. Mhm. Oder wir haben geheiratet. Ich war nicht alleine.
Schwierig sonst.
Ja, schwierig. Mhm. Natürlich versuche ich das auszugleichen mit den entsprechenden Möglichkeiten, die man durch Atmosphäre zum Beispiel hat. Also ein stupides durch die Gegend fliegen und nicht auf die Umwelt achten, ist eigentlich nicht so mein Ding.
Ja.
Die größte Reise wäre natürlich die Zeitreise, aber die gibt es noch nicht.
Ja.
Aber die wäre, glaube ich, sehr interessant, dass man sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit nochmal fliegen könnte und sich das anguckt, was man so alles gemacht hat.
Und das führt zur nächsten Frage. Wenn du einer Person begegnen könntest aus der Vergangenheit oder die auch noch aktuell lebt, welcher würdest du gerne begegnen?
Also einer aktuellen Person wüsste ich jetzt nicht, aber ja. Ich glaube, Jesus und Mohammed fände ich schon interessant, um sie zu fragen, ob das, was die Institutionen aus dem gemacht haben, wofür sie standen, in ihrem Sinne wäre.
Verstehe.
Und in ihrem Sinne ist. Mhm. Also das, denke ich, wäre eine ganz interessante Begegnung mit den beiden.
Spannende Antwort. Ich hätte eher erwartet, du nennst einen Musiker.
Ja, also wenn überhaupt.
Den gäbe es wahrscheinlich
dann
auch.
Rio Reiser. Das ist überhaupt der für mich der größte deutschsprachige Musiker, Textdichter, an den keiner ranreicht. Leider viel zu früh verstorben. Aber der hat für mich schon eine Bedeutung wie Heinrich Heine oder Wolf Biermann. Das ist schon für mich die Nummer eins, was in der Rockmusik, deutschsprachigen Rockmusik eigentlich passiert ist, Rio Reiser.
Ja. Welchen Beruf würdest du erlernen, wenn du noch einmal komplett neu ins Berufsleben starten könntest?
Millionär, wa?
Nee. Ist ja kein Beruf.
Ist ja kein Beruf, ne. Ja, ich hätte vielleicht was anderes studiert und demzufolge wäre auch ein anderer Beruf rausgekommen. Ich hatte in der DDR versucht, zu studieren. Eigentlich hatte ich studieren wollen Geografie. Mhm. Da sagte man mir noch an der EOS, dann aber ein Zensurendurchschnitt von 1,0 und besser. Dann sollte es irgendwas mit Philosophie vielleicht sein, aber da war dann der spätere Einsatz schon vorgeprägt und ich wollte weder in irgendwelchen SED philosophischen Institutionen oder auch in der Kirche, das wäre dann die Alternative gewesen, wenn man Theologie studiert hätte, irgendwie Pfarrer oder Diakon werden, das wollte ich also beides nicht. Blieb eigentlich nur Volkswirtschaft über, weil da noch ein großer Teil an Philosophie dabei war. Das habe ich auch 14 Tage gemacht, habe ich auch 14 Tage studiert. Dann kam aber eine Vorlesung zum Thema Militärwesen und als abgeschlossener Volkswirt, Diplom-Volkswirt in der DDR, wäre man dann automatisch Kader gewesen in der Nomenklatura des damaligen Staates. Und als ein solcher Kader hätte man auch die Karriere eines Reserveoffiziers einschlagen müssen. Und da hätte ich dann schon Probleme gesehen, das wollte ich nicht. Und deshalb bin ich dann wieder im Elmo gelandet als Hilfsarbeiter mit Abitur. Allerdings ging ja dann nach der Wende war die Möglichkeit dann da zu studieren und Umweltschutztechnik, das lag dann schon in meinem Interessenbereich und dann hat sich es eben auch ergeben, dass ich Verwaltungswissenschaften noch obendrauf gesattelt habe und ja, ist zwar vielleicht zweite Wahl, aber wenn ich nochmal die Wahl hätte, dann wäre es Geografie.
Okay, letzte Frage, auf welchen Alltagsgegenstand könntest du überhaupt nicht verzichten?
Da fällt mir jetzt so richtig keiner ein. Vielleicht ist die Wohnung als solcher, wenn es ein etwas Gegenstand ist, etwas, auf das ich nicht verzichten möchte. Sicherlich, es sind viele Dinge, die das Leben bequem machen, angefangen beim Kühlschrank, bei Strom, beim PC, beim Internet. Aber wenn es jetzt drauf ankäme und man würde mich vor eine Alternative stellen, Gesundheit oder Gegenstand, dann wüsste ich jetzt nicht, welcher Gegenstand so bedeutend wäre, dass ich auf den nicht verzichten könnte.
Gute Antwort. Gute Antwort. Lieber Ralf, vielen schönen Dank für die Beantwortung deiner kurzen Einstiegsfragen. Ich würde ein bisschen auch zu deinem Wirken kommen wollen, weil es wirklich auch ein abendfüllendes Programm geben würde. Aber wir haben immer nur so die circa halbe Stunde Zeit. Kulturpreis der Stadt Wernigerode hast du bekommen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, erstmal überraschend. Also es gibt ja doch viele Leute hier in Wernigerode, die sich mit Geschichte beschäftigen, die auch schon publiziert haben. Ich denke da an Peter Lehmann zum Beispiel, sein wegweisender Report über die Juden hier in Wernigerode. Natürlich auch die Berufshistoriker, Professor Dr. Breitenborn. Ich glaube, Uwe Lagatz hat schon den Preis
bekommen.
Ich auch. Ja. Natürlich Jörg Brückner und etliche, die sich dann doch beruflich mit Geschichte beschäftigen und da auch entsprechend publiziert haben. Es gibt auch viele Musiker in Wernigerode, die aktiv sind, die ein Leben lang schon aktiv Musik machen.
Ja.
Vielleicht gibt es nur wenige, die beides zusammen machen, also Musik und Geschichte. Und das ist dann vielleicht so ein...
Ich kenne keinen anderen.
Und das ist dann vielleicht so ein Punkt, der dann doch etwas weniger häufig vorkommt und der vielleicht dann auch zu der Verleihung dieses Preises geführt hat. Hat mich, wie gesagt, sehr gefreut. Es war für mich überraschend und hätte ich nicht gedacht.
Mhm. Schön, hat mich auch sehr gefreut. Wenn wir allgemein auf deine Wirkung zurückgucken wollen, was ja dann natürlich auch mit der Stadt immer in Verbindung gestanden hat, hast du so ein Lieblingsprojekt, wo du sagst, also wenn du jetzt zurückguckst, das hat mit Wernigerode zu tun, ob musikalisch oder ob deine Arbeit auch als Geschichtsforscher und Autor. Gibt es etwas, wo du sagst, das war mein Herzensprojekt? Und wenn ja, warum?
Also wenn ich Projekte mache, müssen sie mir auch schon zu Herzen gehen, sonst würde ich es nicht machen. Also ich könnte da jetzt kein Projekt raussuchen.
Könntest du nicht.
Weder bei der Band, die Band war wichtig, weil wir das zusammen mit Freunden gemacht haben.
Mhm.
1987, wir uns da ausgedrückt haben, wir da zusammen versucht haben, auch auf diese Art und Weise die Welt ein bisschen zu verändern, ein bisschen besser zu machen. Die Geschichtsprojekte sind mir auch ans Herz gewachsen. Auch die hätte ich nicht gemacht, wenn ich dazu keinen emotionalen Zugang gehabt hätte. Und da jetzt was rauszusuchen oder rauszufinden, was mir besonders am Herzen liegt, ich glaube, das könnte ich gar nicht. Wüsste ich auch nicht. Also sonst würde ich auch nicht so lange machen. Es sind ja immer noch Projekte, an denen ich gerade arbeite, die also noch, dem Ende entgegenharren und das Ende ist noch offen, da ist noch so viel zu tun. Und
wie bist du denn, da frage ich mal nach, wie bist du denn zum Beispiel auf das Kinoprojekt gekommen? Das ist ja so eins der Projekte, das ich auch spannend fand. Ich bin großer Filmfan, die Kinogeschichte fand ich spannend. Wie kommt man darauf?
Ja, das hing eigentlich damit zusammen, dass ich... Das ist mein Telefon.
Das hatte ich auch noch nicht bisher. Also das im Podcast, das Telefon, das schneiden wir auch nicht raus, damit das jeder hören kann, dass Ralf Matern also auch angerufen wird. Er macht das jetzt aus, ja.
Ich habe auch ein Telefon.
So, Handy ist aus. Und die Frage, wie kommt man auf das Kinoprojekt, auf die Kinogeschichte, das in so einem Buch zu schreiben?
Ja, das war auch eine Geschichte, die eigentlich ein Kollateralschaden war von der Arbeit- und Demokratiebewegung, von der Aufarbeitung der Arbeit- und Demokratiebewegung hier in Wernigerode. Da hatte ich 2005 mit angefangen und wollte eigentlich nur mal schauen, ob es dazu was gibt. Dann habe ich herausgefunden, dass 105 Jahre zuvor, nämlich 1900, hier der SPD-Ortsverein gegründet wurde. Und ich habe mir gedacht, 105 Jahre, da könnte man eine DIN A4-Seite mal zu schreiben. Letztendlich waren es dann über 600 und ich bin gerade bei der Fortsetzung, da sind nochmal 600 Seiten jetzt draufgekommen. Und während dieser Recherchen zu der Geschichte der Arbeit- und Demokratiebewegung bin ich gelandet an der Schönen Ecke. Damals gab es noch das Restaurant dort, gleichnamig zur Schönen Ecke. Dieses Restaurant war lange Zeit, in der Weimarer Zeit, das Parteilokal der Nöschenröder SPD. Und der Besitzer des Hauses ist ja Malermeister Baum, der dann davon auch Kenntnis erlangte, dass ich mich dafür das Haus interessiere und der mir dann so ein paar Unterlagen vorlegte, aus denen hervorging, dass das Haus auch mal Kino war. Dieses Kino wurde betrieben von einem Albert Vogeler entnahm ich diesen Unterlagen. Und Albert Vogeler, so hieß mein Urgroßvater. Und ja, das hat mich dann natürlich dann auch interessiert. Ich wollte aber erst das eine Projekt zu Ende bringen. Und irgendwann erschien in der Volksstimme etwas zur Kinogeschichte von Wernigerode, was grundsätzlich aber nicht stimmte, was inhaltlich auch falsch war zum Teil. Und ich habe dann mit meiner Frau drüber gesprochen und die sagte, na, dann weiß ich doch schon, was du als nächstes machst. Also das war dann die Kinogeschichte, die ich dann aufgearbeitet habe mit etlichen Leuten, die mir dabei geholfen haben. Zum Beispiel Yvonne Silaf von der Volksstimme ist da eine große Cineastin, die auch viel Bildmaterial dazu gesteuert hat. Auch Hardy Brüßmann aus dem Stadtfeld, der mit dem Kino auch persönliche Erinnerungen verknüpft hat. Und einige andere, die durch familiäre Beziehungen mit der Kinogeschichte in Wernigerode in Verbindung standen, die haben mir dann dabei auch geholfen mit Bildern aus der Vergangenheit, die dann auch dieses kleine Büchlein angereichert haben und für die ich auch sehr dankbar war, dass sie mir da geholfen haben.
Wer da einsteigen will, das Buch gibt es ja zu kaufen. Ich kann mich erinnern, natürlich als Kind auch nach Volkslichtspiele, logisch kann man sich erinnern, auch jetzt natürlich auch saniert, vor einigen Jahren, ich meine fast schon wieder 10 Jahre her, glaube ich, nicht ganz. Und dann das große Kino, wie hieß es noch hinten?
Kapitol.
Das Kapitol, natürlich, da habe ich noch auch an diese Logen, ich meine, ich habe diese Logen noch vor Augen, ne? Ja. Die gab es doch so, diese Logen. Und also da habe ich auch noch Kindheitserinnerungen an dieses Kino, muss ich sagen. Und dann war es ja lange Zeit Ruine und jetzt ist es nicht mehr da. Ne? Also da verbinde ich schon auch noch was
mit. Ja. Ne? Das war ja auch eigentlich, wenn man Ferienspiele hatte, dann war man mindestens einmal im Kino und sah dann Indianerfilme mit Gojko Mitic.
Ja.
Die Apatischen oder Apachen hieß es, glaube ich.
Ja, die Apatischen.
Und Ulzana und Osceola und Tecumseh und die Olsenbande. Das waren ja so die gängigen Filme, die man damals als Kind in den Ferienspielen dann auch in den Kinos gesehen hat.
Meistens. Hat das dann gebrannt im Kapitol? Was waren die Ursache, dass das dann nachher, war das ein Brand? Ich weiß
es gar nicht mehr. Es war, glaube ich, Brandstiftung.
Ich meine, ne?
Ja. Das Kino war zu und dann sind die Vandalen da eingerückt und haben alles zerstört und letztlich dann auch angesteckt und abgebrannt.
Also, wer sich in die Kinogeschichte, in der Kinogeschichte verlieren will in Wernigerode, der ist mit diesem kleinen Büchlein da sehr gut aufgehoben. Das ist ganz spannend. Nun hast du auch, wir haben über Musik und über die Band gesprochen und auch über deine Band Flexibel, die ja zu DDR-Zeiten gegründet wurde und dann auch verboten wurde. Und du hast gesagt, ihr wolltet ein bisschen die Welt auch besser machen und durch die Musik euch Ausdruck, auch etwas zum Ausdruck bringen. Wie, also auch ein kritischer Geist warst du ja auch oder bist du bis heute, aber warst du natürlich damals auch. Und dann gab es ja auch diese Repressalien, vielleicht in aller Kürze, die wir da haben. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man mit so einer Band, ich bin ja auch großer Musikfan, dann während eines solchen Regimes Musik macht, wie passiert das dann, dass man so ein Verbot bekommt? Wie hast du das erlebt? Ich meine, da könntest du jetzt Stunden drüber reden, aber vielleicht so in aller Kürze, wie war diese Zeit zwischen 87, 86 und dann 89? Wie
kann man
sich das vorstellen?
Man kann eigentlich nicht das nachvollziehen heutzutage.
Also deswegen?
Man brauchte als Band zum Beispiel eine Auftrittserlaubnis. Diese Auftrittserlaubnis gab es von der DDR-Kulturbürokratie, das hieß Kreiskulturamt oder auch Kreiskabinett für Kulturarbeit, war ein Synonym, war natürlich der SED untergeordnet. Dort musste man vorspielen. Es gab alle halbe Jahre solche Vorspieltermine, wo dann Leute, die vielleicht öffentlich auftreten wollten, ihr Programm ansatzweise vorstellen mussten, um überhaupt auftreten zu dürfen, um die sogenannte Pappe zu bekommen, also die Auftrittserlaubnis.
Aber ich konnte, jetzt mal eine Zwischenfrage, Ralf, wenn ich dann bei so einem Vorspieltermin, dass die drei kritischen Lieder nicht gespielt habe, die ich sonst während meiner Auftritte gespielt habe, das merkt doch keiner. Oder musstet ihr da alles spielen?
Das ist in der Tat so. Ich habe 86 versucht, als Liedermacher erstmal die Auftrittspappe zu bekommen im Frühjahr und habe aus meinem Programm, das hieß Trotzige Träume, gespielt. Und da waren dann auch ein paar Lieder bei in den 20 Minuten, die man dann da sein Programm vorgestellt hat, die den Leuten doch nicht gefallen haben. Also anwesend war da ein Berufsliedermacher, das war Werner Bernreuther, der war sozusagen zuständig für den Bereich Magdeburg, zu dem ja auch Wernigerode gehört hat. Dann 3-4 Leute aus dem Kreiskulturamt, Kreiskulturkabinett und dann noch 1-2 Leute, die daneben saßen und nur wenig sprachen, von denen man aber ahnen konnte, welcher Profession sie nachgegangen sind. Und in der Auswertung dieses ersten Versuches hieß es dann, dass man mir da keine Einstufung geben kann und keine Auftrittserlaubnis, weil das wäre alles zu negativ. Und ich wurde dann ausgefragt, ob ich Kontakte hätte nach Benzingerode zu den langhaarigen Metal-Fans, die da jeden Freitag in Benzingerode ihre Disco hatten und wie ich denn dazu käme, dass die DDR so viele Probleme hätte und sowas eben alles. Mhm. Ein halbes Jahr später war dann wieder eine Einstufung. Diesmal war ich dann etwas schlauer und habe Lieder herausgesucht, die weniger verfänglich waren. Und obwohl man ja wusste, wie ich denke und wie das Programm heißt und dass da auch andere Lieder dann vorkommen, habe ich dann diese Auftrittserlaubnis bekommen. Also da sieht man auch die Sinnlosigkeit dieser ganzen Unternehmung, dass man versucht hat, Kultur zu reglementieren in der DDR. Ja, kurze Zeit darauf hatten wir dann im Jahr 87 den ersten Auftritt als Band. Das gestaltete sich dann im Weiteren ziemlich schwierig, weil dann Musiker alle halbe Jahre weggezogen wurden zur Armee und wir dann sozusagen immer neu anfangen mussten, aus dem Freundeskreis Leute zu rekrutieren, die dann auch in der Band mitmachen. Letztlich hatten wir es aber geschafft und hatten dann auch einen größeren Kreis, in dem wir aufgetreten sind. Das war dann, ging hoch bis Brandenburg und runter bis Leipzig, hinter Leipzig, Bornau und so. Sind natürlich auch hier aufgetreten und hatten uns dann auch einen gewissen Namen gemacht. Wir waren dann auch im ERW, im FEW in Blankenburg. Da ist es dann mal im Frühsommer zu, ja, später hieß es, es wären Ausschreitungen gewesen, aber es standen halt Leute vor der Tür, die unsere Texte kannten und die dann zum Teil auch von draußen mitgesungen hatten. Und eine Zeile war zum Beispiel, eine neue Ordnung braucht die Welt, die dann draußen auch recht laut mitgesungen wurde. Das hat natürlich dann Anwohner irritiert, was denn da los sei, die dann sich bei der Polizei beschwert hatten. Ja, und dann sollten wir nochmal im Juli auf der Parkbühne spielen in Blankenburg. Und da war dann schon während unserer Ankunft die gesamte Kulturabteilung der Stadt Blankenburg vor Ort. Die Polizei war vor Ort. Dazu muss man wissen, dass in jedem Kreis gab es einen Polizisten, der verantwortlich war für Veranstaltungen. Jeder Veranstalter musste sich sozusagen rückversichern, dass der Künstler, den er da verpflichtet, nicht verboten ist, dass er auftrittsfähig ist, dass er die Genehmigung hat, aufzutreten. Und da spielte dieser Polizist eine entscheidende Rolle, jeweils in den einzelnen Volkspolizeikreisämtern. Und der hatte dann zu uns gesagt, wir treten nicht mehr auf, solange er was zu sagen hat. Er würde Anforderungen stellen, Auflagen an Veranstalter, die uns verpflichten, an Ordnern, die niemand erfüllen kann. Das waren seine Worte. Und das war sozusagen dann auch das Verbot. Also man hat es nicht mehr gemacht wie in den 70er Jahren, dass dann schriftlich irgendwas kam. Diese Band ist verboten, sondern man hat es einfach auf diesem Wege gemacht. Das war unverfänglicher, aber letztendlich für Veranstalter unerfüllbar und demzufolge ein Verbot letztendlich.
Und das war dieses Thema, das Sie euch erwartet haben, das war vor einem Auftritt dann sogar?
Das war direkt vor einem Auftritt. Ja, in der Volksstimme stand noch drin, am Tag zuvor, dass das Konzert mit uns ausfällt, was wir ja nicht wussten bis dahin. Und wir haben aber gesagt, wir fahren trotzdem hin, um wenigstens die Anfahrtskosten zu bekommen. Und dann schauen wir mal, was die uns da sagen wollen und wie das dann weitergehen sollte. Das war kurz vor unserem Urlaub, das war wie gesagt im Juli 89, dann sind wir im August 89 nach Ungarn gefahren. Unser Sänger ist dann über Ungarn nach Westdeutschland weitergereist. Als ich dann wieder hierher kam, lag schon eine Vorladung vom Kreiskulturkabinett in meiner Post, dass ich mich mal melden solle. Es gab dann ein Gespräch mit dem entsprechenden Leiter damals des Kreiskulturkabinettes und der hat dann auch verschriftet, dass wir als Band ja nicht mehr auftrittsfähig seien. Wir haben uns dann Rechtsanwalt genommen Und dann ging das aber alles recht schnell. Es war ja dann schon September 89, Oktober 89. Wir hatten immer noch die Auflage, also die Veranstalter hatten immer noch die Auflage, wenn sie uns verpflichten, dann eben eine nicht zumutbare Zahl an Ordnern zu stellen. Und im Ende Oktober gab es hier eine Leader-Session. Es war, glaube ich, die zweite oder dritte, die hier veranstaltet wurde von Rainer Hochmuth und Harald Kruft. Die haben uns dann beide eingeladen als Band, obwohl sie wussten, dass wir ja eigentlich nicht auftreten dürfen. Und das war dann auch das Ende des Verbots. Die Volksstimme hat dann am nächsten Tag geschrieben, dass das ja wohl nicht sein kann, dass wir in dieser Zeit noch Bandverbote haben. Und hat sich dann quasi erledigt. Ich habe dann später noch gefunden, dass die SED-Kreisleitung den zuständigen Leiter des Kreiskulturkabinetts anwies, mit uns eine Aussprache zu führen, die dann aber nicht mehr erfolgte, weil die Revolution alles hinweggefegt hat und wir dann auch recht schnell im Westen aufgetreten sind. Noch im Dezember waren wir dann schon in Goslar.
Und dann habt ihr auch eine neue Band gegründet oder wie war das mit Aufbruch dann?
Nee, das hat sich dann so ergeben. Also Flexibel hießen wir ja vorher. Das genau. War so eine Anlehnung an Udo Lindenberg, den wir alle auch sehr mochten. Ich hatte ja vorhin gesagt, Rio Reise ist der Größte, aber Udo wäre dann meine Nummer zwei. Wobei die Nummer zwei schwierig zu benennen ist. Auch Niedecken zum Beispiel ist für mich ein ganz großer. In Westernhagen. Aber ja. Udo Lindenberg war halt eine Person, die ja auch durch sein ganzes Auftreten, durch sein Engagement eben auch politisch uns in den späten 80er Jahren recht nahe war. Und deshalb hatten wir uns Flexibel genannt, aber durch die Revolution und durch das, was dann alles dem folgte, war eben der Name Flexibel dann auch nicht mehr so bärendig und so angesagt und wir wollten uns halt umbenennen und haben uns dann in Aufbruch genannt, großes A und großes B und haben dann noch bis 93 durchgehalten, haben dann auch recht schnell einen Plattenvertrag bekommen im Westen und aber wie gesagt, 93 war dann erstmal Schluss.
Warum?
Ja, es hat sich so ergeben, wir waren im Studio, hatten eine Kassette gemacht, die ja auch die Grundlage war des Plattenvertrages. Man hat uns dann auch aufgrund der Kassette im Radio gespielt, DT64 damals noch. Aber es hat halt sehr viel Geld gekostet und wir waren vielleicht etwas zu viel solidarisch. Wir haben wurden immer wieder angefragt, ob wir Benefizkonzerte geben können für die neuen Organisationen, die sich damals gebildet haben. Wir haben für die Jusos umsonst gespielt, für Hausbesetzer. Wir haben Anti-Gewalt-Konzerte gemacht. Damals, Anfang der 90er Jahre, war ja das Problem, dass sich viele Jugendliche radikalisiert hatten, gerade auch Richtung Rechtsextrem.
Ja, ich weiß.
Und wir haben vielleicht zu viel Soli-Konzerte gemacht. Das hatte sich auch rumgesprochen. Die Band spielte sowieso umsonst und davon kannst du aber keine Schulden bezahlen und letztendlich haben wir uns dann auch deshalb aufgelöst und dann, es ging dann halt so nicht weiter.
Naja. Also wirklich spannende Geschichte und wer da reinhören will in eure Lieder, das kann man tun, man findet das. Bist du heute noch musikalisch unterwegs oder bist du vorrangig Konsument von Musik?
Also mittlerweile bin ich nicht mehr musikalisch unterwegs. Das letzte Konzert hatten wir 2009 als Duo. Kai-Uwe Schäffler war dann in der zweiten Aufbruchband unser Gitarrist.
Ja.
Wir haben 2009 nochmal die Leader-Session nachgespielt im Kick. Da hat sich nochmal Rainer Hochmuth und Harald Kruft nochmal eingeladen, diejenigen, die 1989 bei der Leader-Session dabei waren. Und wir haben dann nochmal den Part gespielt, den wir 1989 gespielt hatten, so als Reminiszenz an. Das war damals 30 Jahre Wende, ne? 2009, nee, 20 Jahre waren das.
20 Jahre. 20.
89, 99, ja, 20 Jahre.
Also bleibt sozusagen bei Musik hören, da kenne ich dich hören, ja, da haben wir uns ja auch immer schon mal drüber ausgetauscht.
Bei aktueller Musik etwas überfragt bin.
ja, ich auch.
Ich bin dann doch irgendwo hängen geblieben. Es gibt etliche Bands, die ich mag, die auch aktuell sind, also junge Bands. Gerade so in dem Bereich Stoner-Rock und Retro-Rock, die dann noch mit einer schweren Orgel arbeiten, mit einer Hammond-Orgel und so. Und Das mag ich also auch heute noch und kaufe mir auch von den Platten. Ich bin großer Plattensammler, ich habe 3000 Stück zu Hause.
Ich habe angefangen mit Plattensammeln vor ein paar Jahren. 3000, ja? Da bin ich natürlich noch weit entfernt von.
Ja, wir haben das damals schon in Ungarn gemacht, als wir dann ab 86 nach Ungarn getrennt sind, haben wir unser Geld dann da in Platten angelegt. Das wenige Geld, was wir mitnehmen durften, es war nicht so, dass man unbegrenzt Geld mitnehmen durfte. Ich hatte letztens ein Interview mit germanrock.de, das ist eine interessante Seite im Internet, die es auch schon sehr lange gibt, die sich also der deutschen Rockmusik verschrieben haben. Und als ich denen dann sagte, wir durften nur 700 Ostmark mitnehmen, da sind die vom Stuhl fast gefallen und das ist doch euer Geld, ihr könnt doch mitnehmen, was ihr wollt. Nein, es ging nicht, man durfte bloß 700 Ostmark mitnehmen. Und deshalb haben wir unser damaliges Geld in Schallplatten in Ungarn angelegt und haben ansonsten von Luft und Liebe gelebt in Budapest.
Ralf, man könnte noch viel, viel länger das Gespräch führen zu deinen Projekten, zur Musik und natürlich auch zu deiner Tätigkeit als Autor, aber vielleicht noch mit Blick auf die letzte Frage oder mit Blick auf die Zukunft. Die letzte Frage, kannst du schon über aktuelle Projekte sprechen? Du hattest dein Buch über die Demokratiebewegung, das scheint weiterzugehen. Da arbeitest du gerade an einer Fortsetzung. An was arbeitest du? Was haben wir jetzt in den nächsten Jahren von dir zu erwarten? Kann man schon so einen Ausblick geben?
Ja, also die Ergänzung der Arbeit und Demokratiebewegung ist in der Pipeline. Das geht dann auch noch mehr in die DDR-Zeit hinein.
Ja.
Gerade in die frühe DDR-Zeit, wo dann viele, die nicht auf die kommunistische Linie eingeschwenkt sind, verfolgt wurden. Auch Leute, die von der sowjetischen Besatzungsmacht verhaftet wurden, hingerichtet wurden, habe ich ausgegraben. Habe auch versucht, einige rehabilitieren zu lassen. Meine Postbotin wundert sich manchmal, wenn da Post kommt von der russischen Botschaft oder von der Militärstaatsanwaltschaft aus.
Was los ist im Hause Matern, ne?
Ja, ja, von der Militärstaatsanwaltschaft aus Russland. Diese ganzen Themen sind da mit dabei. Auch etwas konkreter wird es dann zu dem Thema Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Das war eine militärische Organisation in den 20er Jahren, die Veranstaltungen von SPD, Deutscher Demokratischer Partei und dem Zentrum beschützt hat, also den Parteien, die zur Weimarer Republik standen, vor Übergriffen von SA und vom Stahlhelm und von vom Rotfrontkämpferbund der Kommunisten. Da habe ich ein Projekt, was ich gerade in den letzten Zügen habe für die Stiftung Deutscher Widerstand in Berlin. Ich wurde da angesprochen von denen, ob ich was machen könnte zu Wernigerode. Wie gesagt, das liegt jetzt in letzten Zügen. Dann habe ich mich noch verschrieben der Aufarbeitung der Tätigkeit des MFS in den Bereichen Kirche, Kultur, Liedermacher, Band, Jugend in den 80er Jahren. Das wird vermutlich noch mindestens 8 bis 10 Jahre dauern, weil ich dann in die Täterakten Einblick nehme und auch die Personen namhaft mache, die sich dort als informeller Mitarbeiter, als inoffizieller Mitarbeiter verdingt haben und dort Informationen gegeben haben. Das ist eine zum Teil schwierige und unschöne Geschichte, mit der ich mich da beschäftige. Aber die Alternative wäre halt zu sagen, wir kehren alles unter den Tisch und machen da die große Decke des Schweigens drüber. Ich glaube, das kann nicht die Alternative sein, sondern man sollte schon erkennen, wie eine Diktatur funktioniert hat, wie Leute dort mitgemacht haben, wie sie selbst wie sie denunziert haben, wie sie Leute und Gruppen ans Messer geliefert haben. Viele sagen ja, es hat keiner Schaden genommen durch das, was ich geschrieben habe. Das kann, wie ich jetzt gesehen habe, konnte niemand seriös einschätzen, weil das MFS aus den geringsten Informationen, dann seien sie noch so gut gewesen für diejenige Person, um die es da ging, daraus Material gezogen hat, um dann diese Person entsprechend weiter bearbeiten zu können. Das sind die zwei aktuellen Geschichten, an denen ich jetzt noch im Bereich von der Geschichte sozusagen arbeite.
Wir werden also von Ralf Matern noch hören und lesen. Davon bin ich überzeugt.
Wenn ich noch die 10 Jahre lebe, dann ja.
Davon gehe ich auch aus. Und wer sich noch jetzt anfängt, mit dem Werk von Ralf Matern auseinanderzusetzen, der hat unterschiedlichste Möglichkeiten auf musikalischer und auch auf literarischer Ebene, dort ganz, ganz interessante Geschichten und tief auch in bestimmte Facetten der Stadtgeschichte einzutauchen. Ich habe das immer mit sehr viel Genuss getan. Lieber Ralf, ich freue mich, dass du da warst und am Podcast teilgenommen hast. Und ich bedanke mich recht herzlich für das hochinteressante Gespräch und wünsche dir alles Gute für die kommenden Projekte.
Ich danke dir für die Einladung
Gerne.
Und für dein Interesse.
Gerne. Und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.